1982. Nein, ich habe mich nicht geirrt, wir leben im 21. Jahrhundert, aber 1982. Manche aus unserer Gemeinde wurden damals volljährig oder waren kurz davor. Kurz zuvor, 1980, hatte ein neuer Pastor seinen Dienst hier begonnen. Seit 1982 hat sich viel verändert in dieser Welt. Unter anderem hat das geteilte Deutschland die wundersame Wiedervereinigung erlebt. Die EU hat sich erweitert. Und Isomatten für Campingfreunde waren damals gerade erst im Kommen, waren noch nicht weit verbreitet. So alt ist die etwa schon, bisschen jünger. Diese Dinge sind übrigens außerordentlich praktisch. Man rollt sie einfach aus, breitet sie auf dem Erdboden aus und ist beim Schlafen gegen die Kälte von unten besser geschützt als durch manche Luftmatratze. Was hat 1982 mit so einer Schlafmatte zu tun? Mag sich mancher mittlerweile fragen. Bevor die Antwort verraten wird, sollte sich jeder erst noch mal eine andere Frage selber beantworten. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich die Zeit von 1982 bis heute, und wer noch nicht so weit denken kann, bis 1982 zurück, der muss eben so weit zurückdenken, wie es geht. Wenn ich die Zeit von 1982 bis heute auf so einer Matte hätte zubringen müssen, nicht total bewegungsunfähig, aber ganz hochgradig eingeschränkt. Mit 18 krank geworden und heute 56 Jahre alt. Ach so, übrigens, das alles ohne Rollstuhl, ohne moderne Krankenlifte, ohne Blaulicht, Rettungsdienst und ohne moderne Medizin. ...1982 und Schlafmatte. Der Zusammenhang zwischen den beiden liegt in dem Jahr, in der Zahl 38. Wir lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Sie warteten darauf, dass das Wasser Wellen schlug. Denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel Gottes und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als Erster in das Wasser hineinging, wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt, und er fragte ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mit mir in den Teich geht und mir hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Geheilten: Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete: Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte und geh. Da fragten sie ihn: Wer ist es, der dir so etwas befohlen hat? Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und er sagte: Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Seit knapp 4 Jahrzehnten lag dieser Mann krank. Nicht total bewegungsunfähig, aber massivst eingeschränkt. Nie konnte er rechtzeitig zum Wasser gelangen, wenn es sich bewegte. Von Ausgrabungen wissen wir, von der Halle, in der er lag, musste er überhaupt erst einmal zu den Treppen und viele Stufen führten in diesen Teich hinab. Und wenn er oben es überhaupt zu diesen Treppen geschafft hatte, dann stand er damit eben noch lange nicht im Wasser. Von 1982, kann man ja eben überlegen, was habe ich, wie alt war ich 1982, was habe ich da erlebt, was war so gerade dran bei mir. Von 1982 bis heute. Bethesda hieß der Ort, wo er mit vielen Kranken lag. Zu Deutsch Haus der Barmherzigkeit. Immerhin hatte man die Chance, dort gesund zu werden. Vorausgesetzt, man war schnell genug, wenn das Wasser in Bewegung geriet. Diese Bewegung ist Johannes nicht wichtig. Der Vers, dass ein Engel da herabstieg und das Wasser bewegte, ist in späteren Handschriften erst eingefügt worden. Es geht Johannes auch gar nicht um den wundersamen Teich da, sondern es geht ihm um das, was Jesus tut. Und er erweist diesem Mann praktische Barmherzigkeit. Dieser Ort hieß zwar Haus der Barmherzigkeit, aber das bedeutete noch nicht, dass Menschen da Barmherzigkeit erfuhren. Dieser Kranke hatte es 4 Jahrzehnte anders erlebt. Jedes Mal, wenn das Wasser in Bewegung geriet, kam es wohl zu einem Laufen und Rennen, zu einem Drängeln und Rempeln, Treten und Schubsen, um der Erste im Wasser zu sein. Kennen wir vielleicht aus unserer Zeit heute bei manchen Ausverkäufen, wenn da so dran steht, General, Total, Ausverkauf, Geschäftsaufgabe. Bei manchen Ausverkäufen stehen Leute manchmal schon Schlange, bevor der Laden überhaupt aufgemacht hat. Die reihen sich da schon auf. Die Ersten seien, die den Wühltisch erreichen. Hier ging es nicht um verbilligte T-Shirts oder Strümpfe oder Handys. Hier ging es um die Gesundheit, um die Existenz. Der Erste im Wasser hatte die Chance, die Hallen dieses Elends verlassen zu können. Haus der Barmherzigkeit. Ein schöner, klangvoller Name. Eine Menge christlicher Einrichtungen haben seither sich diesen Namen gegeben. Dieser Kranke erlebte, wenn es darauf ankam, war es ein Haus der Unbarmherzigkeit. Fromme Sprüche, aber Hauen und Stechen im Ernstfall. Niemand half ihm, damit er mal als Erster ins Wasser gelangen konnte. In diese Hallen des Elends kommt Jesus. Er sieht den Mann. Wie er auf ihn kommt in der ganzen Menge der Kranken, das bleibt offen. Jesus sieht ihn einfach. Der braucht Hilfe. Und Jesus sieht durch die Aufschrift der Hallen hindurch ihren Inhalt. Jesus sah ihn dort liegen und er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt. Der Erste, der ihn sieht. Der Erste, der ihn sieht. Wann hat man einen Menschen eigentlich wirklich gesehen? Mit dem Herzen gesehen. So wie Jesus. Wann hat man einen Menschen wirklich gesehen? Nicht nur registriert wahrgenommen, dass eine Figur rumläuft oder rumliegt. Andere hatten ihn viele Jahre übersehen, in ihrem Drang, die Ersten zu sein, an der Spitze zu stehen. Jesus steht an seiner Matte, sieht ihm ins Gesicht und fragt: Willst du gesund werden? Die Antwort des Mannes verrät die lange Krankheit. Da gibt's keine Hoffnung mehr auf Gesundwerden. Da hat man sich erst zähneknirschend und später hoffnungslos in sein Schicksal gefügt. Was soll da irgendwelches Gefasel von Hoffnung auf Veränderung? 38 Jahre ist deutlich genug. Ganz apathisch reagiert dieser Mann. Er beantwortet die Frage Jesu gar nicht. Herr, ich habe keinen Menschen. Und 38 Jahre geben ihm recht. Wer war das überhaupt, der da vor ihm stand? Den kannte er gar nicht. Wie kam der dazu, so eine unverschämte Frage zu stellen an diesem Ort? Knapp 4 Jahrzehnte hatte er praktizierte Unbarmherzigkeit erlebt. Und auf einmal kommt da jemand daher und macht sich über ihn lustig. Willst du gesund werden? Nach 5 Jahren hätte er vielleicht noch Ja gesagt. Möglicherweise auch noch nach 8 Jahren. Aber 38? Nein, da hat einen längst die erlebte Hoffnungslosigkeit und Unbarmherzigkeit geprägt. Bis ins Mark hinein. Guck sie dir doch an um mich herum, die noch laufen können. Guck in ihre Augen. Siehst du den flammenden Wunsch darin, beim nächsten Mal unbedingt der Erste zu sein? Und dann sag mir, wie groß ist meine Chance hier? Hast du hier schon 38 Jahre gelegen? Du bist ja noch nicht mal so alt. Weißt du, wie das hier zugeht? Tag ein, Tag aus? Jedes Mal, wenn ich mich gerade aufgerafft habe und mit hängender Zunge angekrochen komme an den Treppen, ist jemand anders vor mir schon drin. Jedes Mal, 38 Jahre. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das kannst du doch gar nicht nachfühlen. Du auf deinen 2 beweglichen Beinen. Natürlich steht das alles nicht im Text drin. Aber 4 Jahrzehnte sind eine lange Zeit. Da kommen einem ganz, ganz viele Gedanken. Im Haus der praktizierten Unbarmherzigkeit. Es wäre geradezu ein Wunder, da nicht bitter und apathisch zu werden. Es wird uns nicht gesagt, was Jesus in diesem Augenblick innerlich empfindet. Er hört diese verbitterte Klage des Mannes einfach an. In ähnlichen Situationen wird berichtet, dass Jesus von Zorn oder Schmerz erfüllt wurde. Gerade wenn er sah, wie Menschen angefüllt und geprägt waren von Angst, Egoismus, Hartherzigkeit, wie sie gequält wurden von Krankheiten und Tod, den Folgen der Sünde, des Getrenntseins von Gott. Er war in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. So fasst es der erste Johannesbrief zusammen. Die gute Herrschaft Gottes zu bringen in Verkündigung und in Taten der Hilfe und Heilung. Das war sein Auftrag. Und vielleicht hat er so auch hier gestanden, erschüttert und zornig über das, was in 38 Jahren Krankheit aus diesem Menschen geworden war. Der hatte aufgegeben. Und darum diskutiert Jesus auch gar nicht mehr erst mit ihm groß über Barmherzigkeit oder Gesundwerden. Nach so langer Zeit gibt es kein Argument mehr, auf das der Mann nicht längst 10 Gegenargumente hätte. Und darum diskutiert Jesus mit ihm nicht, sondern er tut einfach praktische Barmherzigkeit an ihm. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und indem Jesus das sagt, kommt die heilende Kraft Gottes in diesen Mann hinein und er kann plötzlich das, was er 5 Minuten vorher noch empört und verbittert zurückgewiesen hätte als blanken Zynismus. Und es ist sein Glück, dass er sich in diesem Augenblick entscheidet, auf das Wort Jesu zu hören. Er hätte ja auch liegen bleiben können und diese Aufforderung eben als blanken Zynismus abtun können. Jesus konnte ihm das Geschenk nur hinhalten. Hier ist es. Du kannst zugreifen. Annehmen muss der Mann es selber. Es gehört zu unserer Tragik als Menschen, dass wir ablehnen können, was Gott uns schenken will. Indem dieser Mann das Wort Jesu hört und annimmt, bekommt er die Kraft, das zu tun, was ihm da gerade gesagt worden war. Allerdings, und das erfahren wir im Anschluss, diese Begebenheit hat noch ein Nachspiel. Seine Heilung bedeutet nicht, dass damit automatisch alles klar ist. Ein bisschen Zauberpulver drauf und alles geht so weiter. Diese Heilung war ein Zeichen von Gott für ein neues Leben und eine neue Freiheit, die Gott ihm schenken wollte. Und den ersten Schritt dazu getan hatte, in der er nun aber leben lernen musste. Wer 20 Jahre im Knast gesessen hat, hat enorme Schwierigkeiten, wenn er wieder rauskommt, sich überhaupt noch in unserer Gesellschaft zurechtzufinden. Die Heilung war ein Zeichen für ein neues Leben und eine neue Freiheit, die Gott ihm schenken wollte, in der er nun aber leben lernen musste. Wenig später trifft er Jesus noch einmal im nahegelegenen Tempel. Und da sagt Jesus zu ihm, hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Jesus sagt damit nicht zwangsläufig, damit das nicht in den falschen Hals gerät, weil du persönlich gesündigt hast, darum bist du so lange krank gewesen. Das sagt Jesus nicht. Er sagt eher damit, deine Krankheit und die bisherige Sünde in deinem Leben ist mit dieser Heilung ein für alle Mal erledigt. Darüber sprechen wir nicht mehr. Gott hat alles, was zwischen dir und ihm stand, in der tiefsten Stelle des Meeres versenkt. Es ist vorbei. Brauchen wir nicht mehr darüber zu diskutieren. Die Heilung ist das Zeichen von Gott, an dem du erkennen kannst, dass er dir Vergebung und ein neues Leben schenkt. So ähnlich sagt Jesus das auch mal bei einer anderen Heilung. Da kommt es nicht auf die Heilung an, sondern auch auf die Vergebung der Sünde. Die Heilung ist das Zeichen von Gott, dass er dir ein neues Leben geschenkt hat und du nun in diesem Leben leben kannst. Aber wenn er diese geschenkte Gnade nicht achtet, dann könnten die Folgen schlimmer sein als 38 Jahre auf der Matte liegen. Verachtete Gnade, weggestoßene Gnade kann zum Gericht werden. Als das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei war, da schrie es nach Rettung. Gott erhört sie und er schenkt ihnen die Gnade einer erstaunlichen Befreiung. Aber schon kurze Zeit später, bei der ersten Herausforderung, wo sich das Volk als Befreite hätte bewähren sollen, da fangen sie an, gegen Gott und gegen ihren Führer Mose zu murren. Sie wollten wieder zurück nach Ägypten in Sklavendasein. Sie wollten das Leben in Freiheit nicht verantwortlich leben und gestalten lernen. Und dann folgen 40 Jahre Wüste. Ungefähr so lang, wie dieser Mann krank gelegen hat. Nochmal, Jesus erwartet nicht, dass dieser Mann von Stund an ein perfekter, sündloser Heiliger wird. Aber er soll sich nicht mehr von der Sünde bestimmen lassen. Und er braucht es auch nicht mehr. Die Kraft, die ihn doch gerade hat gesund werden lassen, nach so langer Zeit, wo er schon aufgegeben hatte, diese Kraft, die kann und die wird ihn auch bewahren und die wird ihn halten in dem neu geschenkten Leben, in der neuen Selbstständigkeit und Freiheit. Es ist die Kraft Gottes, die bis heute weder klein noch schwach geworden ist. Sie vermag immer noch zu helfen, zu befreien und unserem Leben eine neue Grundlage zu geben. Das heißt nicht, dass wir nicht wieder fallen können in unserem Leben, im Alltag, aber dass wir dann eben nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen wollen. Jesus um Vergebung bitten, um neue Kraft und Ausrichtung und dann weitergehen. Dass wir nicht liegen bleiben wollen, sondern wieder aufstehen, Jesus um Vergebung bitten, um neue Kraft und Ausrichtung und weitergehen wollen. Ich denke zurück an einen Jugendtag. Da erlebte einer der jungen Leute die Kraft und das Wort Jesu ganz deutlich, ganz persönlich. Das hatten wir alle nicht geplant, das konnten wir auch gar nicht planen. Wir wussten noch nicht mal, was in diesem Moment mit diesem Jungen passierte. Vor dem Jugendtag lag er schon geraume Zeit mit anderen aus seiner Familie im Clinch. Christ sein, so wie seine Eltern und seine Geschwister, nichts für ihn. Von Gott wollte er nichts wissen. Nicht lange vor dem Jugendtag kam er eines Tages, seine Mutter erzählte mir das später, siegesgewiss aus der Schule zurück und erklärte ihr grinsend ins Gesicht: Siehste, ich muss morgens nicht beten. Ich komme ohne Unfall nach Hause, auch ohne Beten. Was soll dieses ganze Gerede? Die Mutter hat das Weiseste an der Stelle getan, was sie tun konnte. Sie hat geschwiegen. Hätte man ihn gefragt, im übertragenen Sinn, willst du gesund werden? Willst du neues Leben geschenkt bekommen? Willst du die Kraft Gottes erfahren? Der hätte ähnlich wie dieser Kranke mit den Schultern gezuckt und der hätte gesagt, wie soll das gehen? Wozu brauche ich das? Was soll das? Für seine Eltern war es unfassbar, dass er sich überhaupt zum Jugendtag anmeldete, weil das eine fromme christliche Veranstaltung war. Aber er meldete sich auch weniger wegen des Inhalts an, als vielmehr wegen der anderen jungen Leute, die da waren. Einige waren seine Freunde und mit denen wollte er Spaß und Gaudi haben an dem Wochenende. Nach der Samstagsbibelarbeit, vormittags, so ähnlich wie ein Gottesdienst, hatten wir 15 Minuten Stille eingeplant zur persönlichen Besinnung. War ein Experiment an dem Tag. Wir waren uns gar nicht ganz sicher, wie die Jugendlichen darauf reagieren. 15 Minuten Stille für Jugendliche. Auf dem Platz sitzen, passiert nichts. Deswegen hatten wir auch gesagt, kein Teilnehmer muss da drin bleiben. Nur wer freiwillig bleiben wollte, konnte bleiben. Verblüffenderweise blieb er. Freiwillig. Und er erzählte seinen Eltern hinterher, nach dem Jugendtag sinngemäß: Ich habe es in dem Moment körperlich gespürt, dass Jesus neben mir stand und mich ansprach. Harald, ich bin hier und ich liebe dich. Und ich möchte dich einladen, mit mir zu leben. Willst du? Davon kriegten wir alle nichts mit. Es war Stille, 15 Minuten Stille. Er konnte sich das selber überhaupt gar nicht erklären, was er da gerade erlebte. Und obwohl er vorher permanent so abweisend gewesen war, spürte er in dem Augenblick ganz deutlich etwas von der Liebe Jesu. Und in dem Moment, wo er das spürte, brachen alle seine Abwehrlinien auf einmal zusammen und lösten sich in Brösel auf. Und er sagte in dieser Viertelstunde Ja zu Jesus. Einige Zeit später wurde er getauft auf sein Bekenntnis des Glaubens. Und das kam aus ganzem Herzen. Sein Leben hatte in dieser Begegnung eine neue Grundlage bekommen. Die Kraft Gottes wirkt bis heute. Manchmal kann einen das Wort Jesu überraschend treffen, wie diesen Kranken hier. Steh auf, verbarrikadier dich nicht hinter deiner Mut- und Kraftlosigkeit. Lass dich nicht verhärten von deiner jahrzehntelangen Erfahrung. Steh auf. Die verändernde Kraft Gottes kann erfahren, wer das Wort Jesu hört und ihm folgt. Wie jener Kranke, wie jener Jugendliche. Wollen wir heute das Wort Jesu hören, das er zu uns sagt? Amen.